Herzlich willkommen zum Expertentalk auf Allgemeinarzt Digital. Unser heutiges Thema lautet Neues aus der Impfmedizin. Ich bin Cornelia Weber, Chefredakteurin von der Allgemeinarzt und ich spreche heute mit Dr. Markus Frühwein, Facharzt für Allgemeinmedizin, Reise- und Tropenmedizin sowie Ernährungsmedizin in München. Hallo, Herr Dr. Frühwein.
Hallo.
Die STIKO aktualisiert jedes Jahr ihre Impfempfehlungen. Was halten Sie für relevant und was vermissen Sie eventuell?
Ja, wir kriegen ja jährlich das Update im epidemiologischen Bulletin Nummer 4 im Moment, in dem wir eine gute Übersicht kriegen, was sollen wir impfen, was ändert sich, was sind die Empfehlungen. Und da gibt es ein paar Neuerungen, die auch relevant sind. Als erstes haben wir eine neue Empfehlung im Bereich Influenza, nachdem seit letztem Jahr nur noch trivalente Impfstoffe empfohlen werden, also die zweite B-Gruppe ist weggefallen, haben wir ab der kommenden Saison neben dem High-Dose-Impfstoff für die über 60-Jährigen auch einen MF59 adjuvantierten Impfstoff zur Verfügung. Also wir haben jetzt die Auswahl aus zwei verschiedenen Impfstoffen. Das ist sicher immer toll, wenn man eine Auswahl hat, ist so ein bisschen problematisch im Hinblick auf unser aus meiner Sicht etwas seltsames Vorbestellungssystem. Wir müssen uns jetzt schon entscheiden, welche von diesen Impfstoffen wir hernehmen. Aber damit muss man jetzt arbeiten und ich finde es immer gut, wenn man ein bisschen Auswahl hat, auch im Hinblick auf Verfügbarkeit. Neu ist auch, dass die RSV-Impfung inzwischen aufgenommen wurde, also Respiratory Syncytial Virus. Wir impfen alle ab 75 und ab 60 bis 74 alle mit schwereren chronischen Erkrankungen. Da sind auch drei Impfstoffe verfügbar. Das ist auch ganz spannend, dass wir hier so eine Bandbreite haben, einen adjuvantierten Impfstoff, einen Proteinimpfstoff ohne Adjuvanz, und mit dem mRNA-Impfstoff, den zweiten mRNA-Impfstoff nach Covid, der in Deutschland verfügbar ist. Wird spannend, wie sich das Ganze dann sozusagen weiterentwickelt und wie das Ganze angenommen wird. Sonst haben wir gar nicht so viele Neuerungen. Wir sind im Bereich Pneumokokken. Das gibt es jetzt schon ein bisschen länger, ist aber wichtig. Im Moment beim 20-valenten Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff, eigentlich als ausschließlichen Impfstoff für die Erwachsenen. Da ist in diesem Jahr noch ein 21-valenter zugelassen worden. Wird auch hier sehr spannend, wie die STIKO das einordnen wird. Vielleicht kommt dieses Jahr auch noch ein Borreliose-Impfstoff. Da wäre ich auch sehr, sehr gespannt. Und im Bereich Reisemedizin haben wir jetzt zwei zugelassen und verfügbare Chikungunya-Impfstoffe. Auch hier noch ohne Empfehlung. Die wird aber auch sicher zeitnah kommen.
Was vermissen Sie?
Ach, ich vermisse da immer vieles. Ich würde mir mal eine sehr schnelle Umsetzung der Impfung Gürtelrose bei den ab 18-Jährigen Immunsupprimierten und schwerer Kranken wünschen. Das fehlt einfach. Wir haben eine Zulassung für den Impfstoff ab 18. Das war ja früher ab 50, als die STIKO-Empfehlung gemacht wurde. Und ich denke, da sollte man unbedingt mal nachziehen. Ich würde mir eine Influenza-Impfung für Kinder wünschen als Standard. Das bringt viel. Das sehen wir auch in anderen Ländern. Und endlich mal weg von dieser Meningokokken-C-Impfung hin zur ACBY. Ist von der Verträglichkeit her vergleichbar und spiegelt auch die Bandbreite der Meningokokkenerkrankungen, die wir in Deutschland haben, viel, viel besser wider. Und der Kostenpunkt ist da wirklich nicht groß und entscheidend. Also meine Wunschliste bewegt sich da fast ein bisschen mehr bei den Kindern. Ich wäre zusätzlich noch ein großer Freund davon, wenn wir die Impfempfehlungen für die atemwegsübertragbaren Erkrankungen mal ein bisschen vereinfachen. Wir haben mit Influenza, Covid, Pneumokokken, auch bis zum gewissen Grad mit RSV jetzt eine sehr ähnliche Gruppe an Leuten mit den über 60-Jährigen, chronisch Kranken und so weiter, wie das Ganze empfohlen wird. Und klar kann man das bis ins Detail wieder aufschlüsseln für die einzelnen Risikogruppen. Ich würde mir da einfach wünschen, dass man das Ganze zu einem Kontinuum atemwegsübertragbare Erkrankungen, die impfpräventabel sind, zusammenfasst und einfach sagt, chronisch Kranke über 60-Jährige brauchen die, die und die Impfung und damit das Ganze doch deutlich vereinfachen.
Sie würden auch koadministrativ impfen dann.
Ich bin ein ganz
Einfach.
großer Freund von der Koadministration. Das ist wichtig. Wir kriegen ja vielleicht sogar dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr noch einen kombinierten Influenza- und Covid-Impfstoff. Und wir machen doch die Erfahrung zum einen, wenn wir jemanden sagen, er soll dann nochmal für die nächste Impfung kommen, die kommen ja häufig nicht mehr. Und wenn ich jemanden da habe, man hat zwei Arme, Da passt in jeden eine Nadel rein, manchmal passen da auch zwei rein. Wenn wir uns Studiendaten anschauen, wir kommen, was Nebenwirkungen angeht, ist das alles kein großes Problem. Die sind geringgradig gehäuft. Wenn ich zwei Sachen gebe, sind aber wahrscheinlich insgesamt von der Zeit her viel geringer, als wenn ich die Sachen separat gebe. Und insofern, Co-Administration, wenn wir hohe Durchimpfungsraten haben wollen, ist wichtig und ist wirtschaftlich natürlich auch ein Thema, weil ich den Patienten jetzt da habe, der hat jetzt seinen Arm frei und dann mache ich es einfach. Das kostet 2 Minuten und ansonsten durchläuft er wieder die komplette Praxis. Die Vergütung ist gleich schlecht in beiden Fällen, aber das macht es wirklich einfach ein bisschen besser mit der Co-Administration. Wirtschaftlich ist es sinnvoll, für den Patienten ist es sinnvoll und für die Durchimpfungsraten auch. Also bei Co-Administration gibt es aus meiner Sicht nur Gewinner.
In Deutschland herrscht ja angeblich eine gewisse Impfmüdigkeit. Sehen Sie das so?
Wir
haben ja relativ hohe Durchimpfungsraten bei Säuglingen zum Beispiel.
Genau, ich glaube, dass Impfmüdigkeit ist der falsche Begriff. Wir haben ich nenne es jetzt eher Motivationsproblem, das sicher auch bei uns Ärzten liegt. Impfungen werden zu selten und zu schlecht angesprochen auf der Seite der Ärzte. Die Impfempfehlungen sind teilweise auch einfach ein bisschen zu kompliziert. Und wir haben auch teilweise mit der Umsetzung Hürden. Wir haben jetzt in Bayern erst letzte Woche die Abrechnungsziffern für RSV bekommen. Das ging jetzt monatelang, dass wir einen empfohlenen Impfstoff hatten, den nicht sauber abrechnen konnten. Das schafft Hürden, das sind Blockaden und die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Auf Patientenseite haben wir dieses komische gelbe Heftchen, das kann kein Patient lesen, keiner weiß, was er braucht. Das sind Sachen, die lassen sich lösen, gerade mit einem digitalen Impfmanagement kann man da viel machen. Und wir haben als Haupthindernis natürlich auch die Vergütung, die mit irgendwo 7 bis 10 Euro dafür sorgt, dass wir Impfungen in der Praxis wirtschaftlich schwer darstellen können. Also es ist jetzt einfach keine Leistung, wo viele Praxen sagen, da fokussiere ich mich drauf, weil mir das auch finanziell irgendwie einen Erfolg bringt. Da muss man dran arbeiten. Und wir haben gesehen, dass wenn wir eine Impfvergütung auf Covid-Niveau mit irgendwas in der Größenordnung 20 bis 25 Euro setzen, fangen plötzlich Radiologen und Orthopäden an zu impfen. Also die Vergütung spielt da eine Rolle, auch wenn es von Kassenseite ganz gerne anders gesehen wird.
Sie haben den elektronischen Impfpass angesprochen. Sie arbeiten damit, nehme ich mal an.
Man muss da ein bisschen unterscheiden. Der elektronische Impfpass, den gibt es ja von vielen Seiten, wird auch von den Krankenkassen angeboten, ist aber ein relativ leeres Tool sozusagen, wenn der nicht an ein digitales Impfmanagement in der Praxis angeschlossen ist. Das heißt, der Arzt führt die Impfungen und der Arzt hat ein System, in dem ihm sofort gezeigt wird, wenn der Patient kommt, der braucht die und die Impfungen und zwar in der Schnittstelle mit der Praxissoftware, die Dauerdiagnosen und so weiter hat. Das System muss einfach wissen, dass ein 20-Jähriger mit Asthma eine Pneumokokkenimpfung braucht. Und das müssen intelligente Systeme sein. Die gibt es, die sind am Markt, die sind inzwischen auch immer weiter verbreitet. Wird bei uns in der Praxis super angenommen. Und durch diesen digitalen Impfpass, der mit der Praxis verknüpft ist, schafft man Bindung zum Patienten. Und wirtschaftlich ist das halt auch toll, weil ich nicht mehr dauernd diese gelben Hefte durchblättern muss, was Zeit kostet, sondern die MFA sieht eigentlich am Empfang, die oder die Impfung ist notwendig. Da braucht man nur noch Daumen hoch oder runter geben sozusagen. Und dann kann man da auch loslegen. Und das macht das Impfen schon deutlich wirtschaftlicher, als es vorher war. Und klar, es ist ein Aufwand. Wir müssen die gelben Hefte übertragen. Das kommt aber sowieso auf uns zu. Das muss in die EPA rein. Irgendjemand muss es machen. Und ich gehe nicht davon aus, dass dieser Bereich irgendwie in den fachärztlichen Bereich übertragen wird. Das wird bei uns Hausärzten hängen bleiben. Und das mache ich jetzt lieber sukzessive Stück für Stück als Serviceleistung, die dann positiv wahrgenommen wird, als dass ich irgendwie die Patienten in 1-2 Jahren vor der Tür stehen haben, die mir erzählen, sie haben Anspruch drauf und ich soll es bitte jetzt sofort machen.
Okay, also Sie gehen dann proaktiv im Prinzip auf die Patienten und Patientinnen zu und erinnern die daran, dass jetzt eine Impfung ansteht. Habe ich das richtig verstanden?
Das geht auch. Also brauche ich teilweise gar nicht. Die haben diesen digitalen Impfpass, der mit unserer Praxis verknüpft ist. Die haben plötzlich eine rote Ampel in ihrem Impfpass drin. Die wissen das, was los ist. Die wissen, dass sie was machen sollen. Und viele reagieren auf rote Ampeln zum Glück relativ gut. Und die meisten wollen dieses Problem lösen. Es sind wenige, die deswegen die App löschen. Und der Rest versuchen, diese Ampel wegzukriegen und was für seine Gesundheit zu tun.
Das heißt, die Impfraten würden sich erhöhen?
Wir haben ja auch Daten aus Studien dazu. Da hat sich gezeigt, dass in Praxen, denen das eingeführt wurde, die Durchimpfungsraten von 10, 15%, zum Beispiel für Influenza, auf 70% in den Praxen hochgegangen sind. Das hat auch wirtschaftlichen Impact. Das kann man sich einfach mal ausrechnen, was das für einen bedeutet, als außerbudgetäre Leistung. Gut, wir sind jetzt nicht mehr budgetiert, aber das macht schon was aus. Und das ist was nebenbei läuft, bei dem der Arzt nicht viel machen muss.
Okay,
und dem
kommen wir mal
Patienten
zurück
bringt
zu
es
den
auch viel.
Stigma-Empfehlungen.
Ja.
Zum ersten Mal wird ja ein mRSA-Impfstoff empfohlen. Wir kennen das ja aus der Krebsmedizin im Prinzip. Ist das die Technologie der Zukunft? Wie sehen Sie das? Ich meine, das hat mit Covid angefangen und ist jetzt eine neue Zulassung. Oder ist...
Es ist eine Technologie der Zukunft. Es ist toll, das ist eine Plattform, die ist schnell, die ist flexibel, ist wahrscheinlich auf Dauer auch günstig in der Herstellung, hat wahnsinnig viele Vorteile. Ich brauche keine Adjuvanz, dadurch, dass es sozusagen selbstadjuvantierend ist. Wir haben mit der SA-mRNA, also diese Self-Amplifying RNA, die in Zukunft kommen wird, wahrscheinlich noch bessere Wirksamkeit. Das ist toll, ob das jetzt die anderen Impfungen ersetzt, ob ich damit Lebendimpfungen ersetzen kann, die auch einen lebenslangen Schutz normalerweise hinterlassen. Ich werde bei anderen Impfungen wahrscheinlich immer ein Adjuvans brauchen. Ich glaube, man kann das nicht generalisieren. Das hängt von der Erkrankung ab, gegen die ich impfen will, von dem Modell dahinter. Und klar, bei einer vielleicht Influenza oder Covid, wo ich schnell wechseln muss und schnell produzieren muss, kann das total sinnvoll sein. Ich glaube nicht, dass dadurch die anderen Impfungen oder Impfstoffvarianten verschwinden. Es ist eine Erweiterung des Portfolios und es wird lang dauern, um zu sehen, ob das sozusagen da der heilige Gral ist. Ich vermute eher nicht. Ich glaube, das wird in der Breite bleiben, weil es am Ende alles ziemlich gute Technologien sind.
Okay, also das heißt, wenn Impfstoff flexibel sein muss, dann wäre es vielleicht eine sinnvolle Lösung. Ansonsten aber sind die bewährten Technologien durchaus noch up to date.
Ich glaube, es hängt einfach davon ab, welches Antigen habe ich. Ist die mRNA-Impfung dafür geeignet? Gibt es andere Impfungen, die besser geeignet sind? Wir sehen ja zum Beispiel bei Zoster, dass ich ein super starkes Adjuvans mit dem AS01 brauche, um so eine Immunität hinzukriegen. Und das funktioniert dann auch. Ob sich das mit dem mRNA-Impfstoff darstellen lässt, wird sich zeigen. Aber im Moment, ich glaube, es ist zu früh zu sagen, das ist sozusagen die ultimative Lösung.
Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie, und zwar, Sie schreiben in der aktuellen Printausgabe von der Allgemeinarzt über eine Studie, die in Wales durchgeführt worden ist, auch zum Thema Herpes Zoster. Können Sie uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Ist eine sehr spannende Studie, weil man hat sich Demenz angeschaut. Und in der Region gab es eine Impfempfehlung für Herpes Zoster in einer ganz bestimmten Altersgruppe. Und der Cut-off war wirklich auf Geburtstag hinweg. Und damit konnte man sich zwei Gruppen anschauen, die nur eine Woche auseinander lagen vom Alter her. Also sehr gut vergleichbar. Und die haben es sehr schnell hingekriegt, hohe Durchimpfungsraten zu haben. Also die hatten innerhalb kürzester Zeit 50-60% Durchimpfungsraten in der Impfgruppe. Und die, die eine Woche früher geboren waren sozusagen, hatten quasi 0%. Und damit hat man eine tolle Vergleichsgruppe. Und hier hat man einfach gesehen, dass die, die gegen Gürtelrose geimpft waren, im Schnitt ein 20% niedrigeres Risiko hatten, an Demenz zu erkranken. Also da ging es um Alzheimer-Demenz. Das Spannende dabei ist, dass man eben diese super vergleichbaren Gruppen hat. Wir haben diese Zahlen aber auch von anderen Impfstoffen. Also es gab immer schon Hinweise in Bezug auf Demenz, dass Impfstoffe einen gewissen Schutz bieten. Und wir haben auch ganz gute Zahlen teilweise dafür, dass regelmäßige Impfungen prinzipiell einen ganz guten Infektionsschutz bieten, also teilweise auch über die Erkrankung hinaus, gegen die man impft. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Und führt für mich auch den Fokus so ein bisschen zurück auf ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Wir haben im Moment diesen ganzen Longevity-Trend. Und jeder versucht irgendwie möglichst gesund alt zu werden. Und da kommt von der High-Dose-Vitamin-C-Infusion über die Plasma-Liege alles mehr oder weniger wissenschaftlich Bestätigte ins Blickfeld. Aber die Impfungen werden da nie besprochen. Und ich finde es ein bisschen absurd, weil ich weiß, dass ein 70, 80-Jähriger, der eine Influenza kriegt oder eine Pneumokokkeninfektion, so viel Lebensqualität verliert. Und eigentlich kann ich damit so viel retten. Und das hat so viel Impact in dem Bereich, einfach Lebensqualität gewinnen. Und ich glaube, dass das dieser Haupteffekt von Impfungen ist, der immer vernachlässigt wird. Wir reden immer nur über Hospitalisierung und Tod und viel zu wenig drüber, was ist denn nach der Hospitalisierung? Was ist denn nach meiner schweren Erkrankung, wenn ich vorher fit war? Und in Bezug darauf finde ich das total spannend, eben auch wie jetzt Demenz, diese zusätzlichen Effekte, was gewinne ich an Lebensqualität durch Impfung?
Das heißt, Impfungen schützen im Prinzip nicht nur für Infektionen. Sie können noch einiges mehr, zum Beispiel Demenz, das Risiko von Demenz reduzieren und tragen zur besseren Lebensqualität bei.
Definitiv.
Das war ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen vielmals, Herr Dr. Frühwein, für
Vielen
das
Dank.
schöne, spannende Gespräch.